Und gestern kriegst du einen Dusch, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 179. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
Und mein Name ist Katie.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und die Geschichte dazu erzählen. Das Spannende an der Sache ist wie immer, dass wir das Ganze blind machen. Das heißt, für einen oder eine von uns ist es immer eine Überraschung, welchen Wein es gibt. Letzte Woche haben wir aber die letzte aus einer langen Reihe an Winzerfolgen, also zumindest für jetzt einmal. Weißt sicher noch, was uns der Markus Hees eingeschenkt hat.
Natürlich. Also wenn es nach mir geht, war es zweimal Riesling. Wenn es nach, nach allen anderen geht, war es einmal der Weißburg und der Insel. Correct. 2023, den es im Normalfall nur im Sonderabo von Wein am Limit gibt. Das ist sehr cool, dass wir das überhaupt erwischt haben.
Correct.
Und nur mal ein kleiner Hinweis, ja. Aktuell kriegt es den auch so und nicht nur in diesem Abo-Paket, das es normalerweise gibt. Also wenn es jetzt gerade Lust habt drauf, von Markus Hees was zu probieren, was ihr normalerweise nicht kriegt, dann müsst ihr jetzt zu Wein am Limit gehen.
Stimmt, da gibt es genau diese beiden Weine.
Ganz
den
genau.
Zweiten, den du jetzt erwähnen wirst.
Zweiter Wein ist der Riesling Römerstich und das ist Jahrgang 2022 gewesen. Sehr, sehr cool das Ganze. Und natürlich ein ursympathischer Mensch. Also einfach voll. ein ganz lieber. Es war wirklich
ultra
witzig, mit dem da zu quatschen.
Ja, das ist genau. So richtig die Personifikation von gemütlich.
Total.
Einfach ruhig, gemütlich. Geht um nichts, alles easy.
Ganz
dann
genau.
Erzählt er halt seine Geschichte, das ist schon spannend.
Ja, voll.
Ich meine, Weinbaugebiet, wo mitten im Auenland unter
vielen Anführungszeichen. Mitten im Auenland, ganz genau.
Also schon lustig, wo der da Wein macht, wo eigentlich man das gar nicht am Schirm hat.
Ja, vor allem dieses Seitental da nahe. Ne? Also nahe ist grundsätzlich einmal kein riesiges Gebiet, auch voll. Nicht das erste, an das du vielleicht denkst.
Auch nicht das lauterste.
Ich wollte gerade sagen, die Pfälzer sind halt zum Beispiel einfach lauter.
Ja, genau.
Das ist einfach so. Oder sowas wie Rheinhessen, das passiert insgesamt gefühlt einfach einmal, plus es ist halt viel größer.
Mhm.
Und dann hast du sowas wie die Nahe und wenn du dann genauer hinschaust, gibt es halt so kleine Seitentäler, wo einfach nur ein Winzer Wein macht in seinem Auenland und ja. Das ist dort der Markus Hees.
Und dem haben sie schon gesagt, dass das eigentlich nicht gehen wird.
Ja, genau. Bis so, dass ich das dann wieder antut.
Ja, es sind immer die schönsten Geschichten, wenn sie Leute was antun, was viele andere bezweifeln und dann damit Erfolg haben. Also,
yes.
War sehr, sehr lustig. Heute neue Folge, neues Glück, zwei Gläser. Also du hast gedacht, zwei Weine sind ab jetzt Mindestmaß.
Standard.
Sehr gut. Gibt es irgendeine Unterscheidung so quasi?
Heute also, beim Finalverkosten einfach Schwierigkeiten gehabt, mich zu entscheiden. Plus ich finde es ganz witzig, dass sie unterschiedlich sind. Bitte konzentriere dich aufs große Glas.
Okay, also es gibt einen Hauptwein. Aber ja. Wir haben ein kleines Glas, ein großes Glas dort. Im kleinen Glas ein sehr schönes, strahlendes Rot, das ein bisschen insgesamt ein bisschen dünkler wirkt jetzt. Weiß nicht, ob das nur das Glas ist,
nein,
aber es wirkt ein bisschen intensiver, ein bisschen dünkler.
Das ist so.
Und ein bisschen violetter in der Farbgebung als wie das zweite im großen Glas. Aber ich soll mich aufs zweite konzentrieren. Das heißt, ich nehme das mal daher.
Jupp.
Wie gesagt, da sind wir ein bisschen mehr in diesem Backsteinrot schon drin.
Mhm.
So, Nase einmal, Sauerkirsche, sehr, sehr schön, sehr, sehr frisch das Ganze, sehr, sehr clean insgesamt. Das erste Einriechen war mal sehr cleane Frucht.
Stimmt. Und ich finde, du hast dann aber sehr viel Fleischigkeit da.
Ja, das ist richtig.
Merkst du?
Diese Sauerkirsche ist schon, das ist reif, das ist fleischig. Das hat so eine schöne Würze auch da daneben.
Mhm.
Aber dieses ganz erste Einriechen hat man mal wirklich sofort einmal gesagt, hallo, Sauerkirsche.
Voll. Und sehr klar
sehr
das
schön.
Ganze.
Genau,
ja.
Genau. Also sehr, eine sehr klar erkennbare Frucht im ersten Moment. Und im zweiten Moment voll, da kommt einmal so was Fleischiges dazu, so was wirklich ein bisschen in diese Animalik, aber nicht arg, sondern eher die fleischige Frucht. Und das wird aber mit jedem Einriechen, finde ich, mehr. Da geht es mehr in diese Tiefe, in diese fleischige Tiefe. Es zirkt dann richtig eine.
Voll. Also wie ich den heute in der Früh verkostet habe, war der auch noch sehr, 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 sehr ruhig und fast ein bisschen zu. Also ich habe echt schauen müssen, ob der aufmacht jetzt über den Vormittag hinweg. Mhm. Jetzt spürt man schon was.
Ich hätte im ersten Moment im Einriechen habe ich mir auch gedacht, ui, das ist noch ein bisschen verschlossen.
Ja.
Aber das ist wirklich nur, dass die Nase einmal da rein muss und sich ein bisschen dran gewöhnen muss.
Es braucht ein ganz dringendes große Glasl. Aber ja, deswegen war ich heute ein bisschen unschlüssig, welchen Wein ich dann am Schluss wirklich nehme.
Ja.
Aber jetzt würde ich jetzt gar nicht mehr, weil ansonsten gebe ich da zu viele Hinweise und das ist lustiger so.
Dann kannst du einen ganz leichten Ticken auch so in so eine, ja, so eine fast mentholige Richtung, finde ich. Also so eine gewisse, kitzelt so ein bisschen in der Nase, weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Für mich geht das sehr stark in Hand mit so einem fast wieder kreidigen Thema.
Ja, es hat so ein bisschen was Staubiges auch, ja, voll. Hat so was Staubiges, Kreidiges dazu. Und so einen ganz leichten Ticken Flüchtiger, der da reinkommt,
ja,
der ist schon auch da. Also das muss man auch fairerweise dazu sagen, aber das ist wieder in dem Level, wo ich mir denke, ah geil, da will ich schon eine. Aber diese, also was mir am meisten beeindruckt, ist eigentlich die Intensität und diese Reife von dieser Frucht. Mhm. Das ist cool. Und die Klarheit, ne? Das macht trotzdem, obwohl da jetzt einige Sachen sind, die wir schon genannt haben, es macht trotzdem ein sehr klares Bild, das Ganze. Das ist nicht so, dass das so, wie wir es oft haben, dass da so einzelne Ausschläge in die Richtung und in die Richtung kommen, sondern das ist ein sehr, sehr harmonisches Gesamtbild mal.
Yep.
Das spielt alles in sich schön zusammen. Also beeindruckt mich schon mal von der Nase her, weil wir werden mal einen Schluck nehmen. Mhm. Dieses Zusammenspiel aus Kreidig, so ein bisschen diesem Sauerkirsche, so ein bisschen diesem Flüchtige am Gaumen. Das ist wieder so ein schönes Gesamtding, was mich so ein bisschen an so ein Brausetabletten so ein bisschen erinnert, von rein von diesem.
Das ist so lustig, weil das hast du ab und zu mal so ganz intensiv.
Aber das ist immer, wenn das, es braucht immer diese drei Bestandteile. Es braucht immer eine schöne Frucht, es braucht immer eine gewisse Kreidigkeit, Kalkigkeit da drinnen.
Ja, weil sonst hast du diese Konsistenz, genau, die du brauchst. Ja.
Und dann brauchst du immer so ein bisschen Flüchtige, die das halt so ein bisschen noch in die Tasche schießen lässt. Und insgesamt jetzt am Gaumen einmal schöne Struktur, die auch hinten noch sehr schön zumacht. Und das alles nach Kalk schreit auch wieder da am Gaumen.
Ja.
Also das greift sich auch so an, blöd gesagt, am Gaumen.
Hundertprozentig.
Die Frucht um einiges nochmal heller gestellt, finde ich. Mhm. Also das ist nochmal feiner, das ist nochmal mehr so ein bisschen in dieses Riebissel-Thema eingehend.
Ja.
Mit dieser schönen Säure dazu, also das wird alles nochmal ein bisschen heller. Also ein bisschen, lass mich nochmal einen Schluck nehmen, bevor ich da den nächsten Satz sage.
Ich finde voll, dass du dieses kreidige, kalkige Thema
ist fast im Vordergrund,
am
ja.
Gaumen hast, ja. Sehr schön.
Und die Frucht ist, wie gesagt, es ist ein bisschen, es hat auch so ein bisschen was Grünliches immer wieder dazu, weil das halt so mit dieser Würze da daherkommt, und halt sehr auf der Säure, viel mehr als wie du jetzt reinriechst mit diesem Sauerkirsch, erwartest du, finde ich, ein bisschen mehr Fruchtbombe, blöd gesagt. Ist es
ja,
überhaupt
fair.
Nicht?
Nein, ist es gar nicht.
Ist nämlich wirklich gar nicht, sondern das ist wirklich auf dieser Kreidigkeit, auf dieser Kalkigkeit aufgebaut. Mhm. Und trotzdem hast du einen schönen, schon reifen Fruchtkern, was ich vorher angesprochen habe mit diesem bisschen so, wie gesagt, Brausetablette quasi.
Brausetablette, ja.
Also schon eine intensive Frucht, aber nicht kitschig in irgendeiner Form, sondern wirklich ein schöner reifer Kern, der halt sehr hellrot ist.
Finde ich auch. Also ich finde, diese Reife der Frucht zieht sie dann weiter, auch am Gaumen.
Das bleibt da vor allem
Obwohl
bis nach hinten.
Der Wein an sich natürlich wieder reif ist, ne?
Das
ist ganz klar. Und auch nicht jetzt überwarm wirkt, meiner Meinung nach.
Nein, es wirkt nicht kühl, das muss ich auch sagen. Also es wirkt nicht komplett kalt.
Genau, aber also es wirkt dann nicht schon, übermäßig warm. Ne?
Ich würde das schon in ein wärmeres Jahr schmeißen.
Yes, perfekt.
Ja. Ich würde es jetzt nicht in eine warme Region schmeißen, weil regionstechnisch bin ich trotzdem irgendwo in Deutschland.
Ja.
So. Jetzt hat es dann am Gaumen halt trotzdem schon auch Power irgendwo. Also das ist nicht nur dein schön tänzelndes Geschoss, sondern das hat schon eine gewisse Kraft
da in sich.
Es schiebt
dann von hinten,
finde ich. Ja, ja. Ja, und es macht schon auf mit einem gewissen Körper. Mhm. Das ist jetzt nicht irgendwie Fett null, das ist ganz, 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 ganz karg eigentlich von der Struktur
ist
her.
Es, ja.
Aber trotzdem macht es eine Rundung einmal am Anfang. Das macht einmal auf und das bleibt eigentlich schon muskulös. Sind wir eher wieder bei so einem Diskuswerfer.
Sind wir wieder beim muskulösen Thema.
Ja.
Genau, so ist es.
Ja, insgesamt kann ich mir schon vorstellen, das wäre sowas aus Spätburgunder baut. Muss aber nicht. Es hat so, also mein erster Gedanke mit dem Reinriechen bin ich schon eher in Richtung Spätburgunder.
Verstehe ich voll.
Aber am Gaumen dann kurz einmal nicht und jetzt schon wieder so ein bisschen, weil man halt vorstellen kann, dass wer macht, weil wir das halt auch gesehen haben, dass das geht.
Genau.
Siehe Fürst und Co.
Richtig.
Was kann es sonst sein? Also ich habe schon die ganze Zeit so im Kopf, okay.
Wenn es nicht Spätburgunder ist.
Wenn es nicht Spätburgunder ist, was ist es? Und es ist irgendwie, es fühlt sich nicht hundertprozentig danach an. Ne?
Ja, genau. Mhm. Ich meine, super, weil ich war wahrscheinlich auf Spätburgunder muskulös gegangen.
Ja, ja, voll.
Hättest du mir das vorgesetzt?
Das ist ja auch mein erster Take drauf, weil das kann ich mir vorstellen, aber irgendwie geht es halt nicht ganz aus. Es ist mir insgesamt für so Lemberger und so Sachen dann irgendwie ein bisschen zu hellfruchtig. Mhm. Also deswegen war ich nicht in diese Richtung gerannt. Was haben wir noch an sinnvollen roten Rebsorten in Deutschland? Dass du aus Trollinger so viel Power rauskriegst, glaube ich nicht per se. Mhm. Oder würde mich wundern zumindest, wann das wer macht.
Ja, ich meine, wir kennen meiner Meinung nach noch nicht genug Trollinger,
aber es richtig, ist keiner aber das, in dem Fall. Das bisschen, was wir Einblick bekommen haben, gerade in letzter Zeit, das ist alles ein bisschen leichter und insgesamt dann ein bisschen rustikaler, weil das hat, ja, finde ich, schon viel Klarheit in sich. Ne? Ja. Das, was ich am Anfang schon gesagt habe, allein mit der Nase, das ist so, weiß nicht, geht sich halt für mich nicht aus für bäuerlich jetzt, sondern das so ist schon es. Ein bisschen mehr.
Ja, das ist weniger rustikale haben wir da.
Genau.
Mhm. Willst du vielleicht den zweiten Wein da schnappen? Es ist die gleiche Rebsorte.
Oh, ja. Dann kriegst du schon Tipps hier, nice. Es ist in der Nase einmal grundsätzlich auch sehr auf der reifen Frucht im ersten reinriechen. Ein bisschen dunkler, ein bisschen würziger.
Gar nicht so reif, sehr dunkel, sehr würzig.
Ja, ja, aber die Frucht ist schon mal in ihrer Intensität, kommt die schon ordentlich durch.
Ja, 100 Pro.
Aber viel mehr auf so dunkle Frucht, viel mehr auf so Braunbeeren, so Sachen.
Genau.
Und diese Fleischigkeit ist natürlich ein bisschen im Hintergrund da. Ja. Hast auch, aber
ist auch meiner Meinung nach einfach lauter.
Lauter in sich, ja.
Expressiver.
Schwierig jetzt da im Vergleich mit kleines Glas versus großes Glas, weil da ist das Große natürlich genauso laut, weil halt einfach groß. Mhm. Aber ja, das schreit alleine genauso aus, obwohl das im Kleinen ist.
Ja. Exakt, ja.
Steht wohl am gleichen Boden.
Mhm.
Da ist diese Kalkigkeit wieder von vorn bis hinten, okay. Es ist insgesamt natürlich um einiges kühler.
Mhm.
Die Fruchtnahme mehr im Hintergrund eigentlich.
Ja.
Mhm.
Das Tannin spannt nur ein bisschen mehr.
Das Tannin spannt ein bisschen mehr, aber ist auch nicht arg in Wirklichkeit. Ne?
Richtig.
Also das ist schon da, weil das haut dich nicht um. Mhm. Auch deswegen wäre ich nicht in Richtung Lemberger gerannt. Da die dunkle Frucht eher. Mhm. Also es kann sich ausgehen. Also in dem Beispiel, beim ersten hätte ich das tatsächlich nicht gesagt. Aber ist es Lemberger?
Es ist Lemberger.
Aha. Spannend, weil dass das so rot werden kann.
Ja.
Mhm. Ist halt kein Blaufränkisch. Ich versündige mich schon wieder.
Oje. Das ist in Ordnung, das macht jedes einzelne Mal, wenn wir Lemberger haben.
Ich weiß, aus Prinzip. Okay, Lemberger, ja cool. Hm. Ja, mit dem zweiten kommt man da eher hin, ja, weil das halt einfach von der Aromenstruktur mehr in diese Richtung rennt.
Ich finde auch, ja. Also auch dieses, ich finde das Tannin hinten nachher und so weiter, ich mein, der ist auch noch jünger. Ne?
Ja, klar. Weil trotzdem, auch wenn ich jetzt an Blaufränkisch denke und an Blaufränkisch Tannin, wie wir das in Österreich gewohnt sind, denke, das ist ganz eine andere Liga. Ne?
Exactly.
Andere Schiene.
Jetzt wird er nachher ganz genau, wie das gemacht worden Perfekt. Ist und wieso und was die Österreicher damit zu tun haben.
Ja, generell muss man sagen, diese Kreidigkeit ist unglaublich schön. Mhm. Also diese Kalkigkeit, diese Kreidigkeit ist sehr, sehr schön.
Ja. Lemberger auf Kalk kann schon was.
Wer macht das?
Gute Frage.
Ja, ich stöße dir, weil du solltest das wissen. Ne?
Du vielleicht auch.
Wirklich?
Kommst du hin?
Nein.
Wirklich?
Wer macht das? Wer macht Lemberger? Wer macht einen guten Lemberger? Also gibt es ein paar Kandidaten, die ich aber nicht verkostet habe, die ich nicht kenne.
Okay.
Wo ich nur Namen, ich kann den Namen droppen jetzt, wo ich mir das vorstellen kann, dass das macht, aber habe ich noch nie gekostet, also kann ich dann nicht einmal sagen, ob das in die Richtung geht.
Na passt dann. Löse gerne auf.
Löse auf, ja.
Wunderbar.
Also ich glaube zumindest, dass ich das noch nie im Glas gehabt habe.
Weiß ich nicht.
Okay.
Kann ich da jetzt aktuell nicht beantworten.
Na, ich sag's dir dann.
Wundervoll. Ich glaube, du hast letzte Folge gesagt, dass du es im Glas gehabt hast, aber.
Wirklich?
Ja. Also. Wir knüpfen mit dieser Folge gleich mal an die Folge vom Mittwoch mit Milton
Sidney Curtis.
Es ist roter Faden.
Ah, nice. Das ist ein sehr schöner roter Faden.
Das ist ein sehr schöner roter Faden. Ich habe mir gedacht, ich treffe hier mal in alle Punkte, die nice. Ich irgendwie abhaken
stark,
kann.
Stark.
Schon, gell?
Okay, ja, roter Faden, Lemberger Endschleife, das?
Endschleife, natürlich.
Ah, ja, das habe ich irgendwann schon mal im Glas gehabt, tatsächlich. Ja, hast natürlich recht. Das ist aber schon länger her. Ich glaube, im Reisnitschek einmal.
Möglich. Ich glaube, die haben roter Faden.
Ja, aber ich glaube, es war gar nicht Endschleife damals, sondern es war nur der Einstieg. Die haben einen Lemberger normaler, oder?
Die haben normaler, ja, ganz voll. Genau.
Ich glaube, das habe ich nämlich in meinem Glas gehabt.
Und der ist auch ganz anders gebaut, muss man dazu sagen. Der ist muskulöser, der ist österreichischer quasi gebaut.
Ja.
Falls du das so in Erinnerung hast. Endschleife ist ein Sonderfall.
Mhm. Ja, ich habe das insgesamt ein bisschen blaufränkisch in Erinnerung gehabt.
Ja, genau. Ja, das ist
und rustikaler.
Das ist der Einstiegs, also ja. Einstiegs, das ist die zweite Qualität vom Lemberger, die sie haben.
Das war ein bisschen, es ist mehr ein bisschen nach kantiger, ein ja, bisschen genau. rustikaler, ein bisschen...
Gefällt dir sicher auch gut.
Aber Roma, ich muss die, sicher. War super zum Trinken.
Muss trotzdem über die Endschleife reden. Ganz,
sehr schön,
ganz dringend
sicher.
Sogar.
Klar, let's go.
Sehr gut. Ich habe mir gedacht, das ist jetzt der optimale Zeitpunkt, Württemberg einmal noch zu pushen, gleich hinten nachher.
Das wird nicht das letzte Mal sein.
Es wird nicht das letzte Mal sein, zum Glück. Ihr habt so viele gute Sachen da. Und das ist das zweite Weingut, über das wir am Mittwoch gesprochen haben. Also für alle, die Mittwochsfolge noch nicht gehört haben, ihr könnt euch gerne diese Folge als erstes anhorchen und dann am Mittwoch reinhören mit noch viel mehr Wissen über das zweite Weingut, das wir da diskutiert haben mit dem Melton, und zwar Weingut Roter Faden. Also, bei mir war es wirklich so, ich habe diesen Trollinger, den wir da gehabt haben, in diesem Podcast mit Milton Sidney Curtis verkostet und mir gedacht, Alter, jetzt wird es langsam Zeit, dass ich einmal Olympia und Hannes anrufe.
Sehr
weil
gut.
Ansonsten nimmst du das ja. weg und das geht gar nicht. Also ich habe die Weine von Olympia und Hannes schon vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren das erste Mal wirklich im Glas gehabt. Und
das
dann,
auch schon öfter mal gehabt, so insgesamt. Also wir haben es doch gemeinsam auch mal gehabt. Beim Heimlich wird den Goals.
Ah, siehst du das? Da hast du es auch gehabt. Aber ich weiß nicht, was das war. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob es nicht der Pinot war.
Das war Pinot, glaube ich. Ja, das war nämlich kein Lemberger.
Ja, exactly. Und wahrscheinlich war das dann tatsächlich das erste Mal, dass ich das kennengelernt habe, weil das war wahrscheinlich vor 2 Jahren, glaube ich. Ich habe es auf jeden Fall letztes Jahr, wo sie in der Naturweinmesse im Reaktor von Vino Nudo und von Weinskandal waren, dann wirklich durchverkosten können und haben es dann damals auf die Liste gesetzt und gesagt, okay, passt, das mache ich dann irgendwann einmal, weil das sind coole Sachen, das gefällt mir. Und wie es immer ist, kommen halt dann 15 andere Sachen und 20 andere Sachen und nur 30 andere Tipps auf diese Liste drauf und das häuft sie an und schiebt sie weiter nach hinten. Und jetzt war eben dann Zeit, ne?
Mhm.
So,
weil
man
sehr
dachte,
gut.
Okay, passt.
Sehr, sehr gut.
It is time. Und ich habe dann wirklich der Olympia und dem Hannes geschrieben und habe gesagt, erst wenn sie irgendwie ausgeht, dann machen wir diese Folge gleich hinten dran. Und am nächsten Tag haben wir telefoniert. Das war wirklich spitzenmäßig. Und dementsprechend hast du hier einen Lemberger im Glas. Aber damit du ein bisschen einordnen kannst, wo wir da jetzt genau sind. Du weißt, es ist Württemberg. Wir sind hier in Roswag an der Enz. Enz ist ein Fluss. Das ist so ein Dorf, ein wirkliches Dorf. Das ist ungefähr zwischen Pforzheim und Ludwigsburg, so ein Stickel nordwestlich von Stuttgart. Die Gegend ist einerseits komplett genossenschaftsgeprägt, also da gibt es sonst kaum irgendwelche tatsächlichen Winzerinnen und Winzer, die ihre Weine selber abfüllen. Andererseits gibt es vor allem eine vorherrschende Rebsorte, die du im Glasl hast, und zwar Lemberger. Und das steht natürlich auch im Fokus von Hannes und Olympia. Wir haben hier den Lemberger Endschleife Jahrgang 2019 im wärmeren großen Glas und 20 daneben im kleineren Glas. Ich finde, dass der 19er extrem gemein ist zum Verkosten.
Ja.
Extrem, extrem fies. Also ich war mit absoluter Sicherheit Richtung Pinot Noir gerannt.
Ja.
Mit absoluter Sicherheit. Mhm. Alleine schon deswegen war es lustig, das mitzunehmen. Andererseits steht er meiner Meinung nach jetzt gerade extrem schön da.
Ja.
Und der 20er ist ganz witzig, weil der nur viel jünger wirkt, finde ich.
Extrem,
ich finde, der wirkt wie, es wirkt schon kühler, ne? Es wirkt aber nicht ganz so cool wie 21, finde ich. Aber 22 war zu warm.
Ja.
Und dementsprechend weißt du nicht, wo du es genau einordnen sollst. Und dann macht 20 am Schluss eh wieder Sinn. Aber ich finde, er wirkt
aber
sehr jung.
Das wirst du nicht kommen. Nein. Also ich hätte es in Richtung 23 geschmissen.
Ja, das gibt es nicht am Markt. 22 ist jetzt gerade ganz frisch rausgekommen.
Ja. Und das, ja, das hätte ich irgendwo halt eher das in Richtung 20 geschmissen, jetzt im ersten Moment wahrscheinlich. Ja.
Nein, es war 19, weil es ein wärmeres Jahr war.
Mhm.
Deswegen bin ich
ja
so gelobt für, dein,
für
deine
nein,
Aussage
klar,
mit 19 wärmer.
Aber jetzt rein von dem, wie alt ist das ungefähr? Gehst irgendwo in diese Richtung.
Ja, genau.
Und wie dann 20 und 19 genau in Württemberg waren.
Ja, ich weiß es jetzt. Also 20 war tatsächlich kühler. Man merkt es ja so ein bisschen. Ne? Und 19 war wirklich ein bisschen die wärmere Ecke. Aber sie haben auch unterschiedlich gearbeitet. So ein bisschen zumindest.
Mhm.
Und ein bisschen mehr, ich glaube sogar Stems drinnen gehabt beim 20er.
Ja,
also einfach ein bisschen
Sinn.
Mehr Struktur reinbraucht. 19er ist nur mehr auf der strukturärmeren Seite, wobei es ist nur immer blaufränkisch, es ist nur immer Lemberger, das heißt, du hast da durchaus
den du kannst
du kommst
so, egal wie strukturarm du arbeitest, du kriegst Struktur vom Blaufränkisch oder was auch immer.
Das stört uns natürlich nicht.
Nein.
Also, du willst jetzt unbedingt wissen, wieso Hannes und Olympia in Roswang gelandet sind.
Ja.
Of all places.
Ja, ich meine, ist einer von den zwei dort her?
Genau, beim Hannes ist es einfach erklärt, der ist von dort. Die Großeltern haben in dem Dorf einen Bauernhof gehabt, waren Landwirte mit Milchvieh, mit Ackerbau und natürlich wie halt jeder so einem halben Hektar Wein ungefähr. Das ist natürlich, wie bei allen, an die Genossenschaft gegangen. Genossenschaft war, also ist auch heute noch tatsächlich das Wichtigste dort, was Weinbau angeht, und hat mit Abstand am meisten, nicht Fläche, aber Menschen, die an sie liefern natürlich. Die Eltern vom Hannes haben den Betrieb dann nicht übernommen. Der Papa vom Hannes ist stattdessen Lehrer geworden, hat so ein bisschen dieses akademische Thema bevorzugt. Und die Großeltern haben den Hof dann eben nur bis zu ihrer Pension weitergeführt, sind auch dort wohnen geblieben, also das heißt, das ist weiterhin bewohnt worden. Die Wirtschaftsflächen sind halt dann sukzessive stillgelegt oder halt verpachtet worden, die Tiere sind abgegeben worden, wie es dann Richtung Pension gegangen ist. Die Weinberge hat der Opa nur so ein bisschen mitbewirtschaftet, Trauben abgeliefert, und deswegen ist auch der Traktor geblieben und die Gerätschaften sind so geblieben. Sie haben so eine, die Olympia hat das liebevoll Krustscheune genannt, wo halt alles drinnen steht, an einem Zeug, so langsam von Staub bedeckt wurde.
Ja, aber klar, der Opa wollte es halt so, behalten. Wie es jetzt so langsam verfault. So.
Ja, gar nicht verfault, aber halt einfach langsam einrostet, weil es nimmt halt keiner mehr dann. Aber der Hannes ist mit diesem landwirtschaftlichen Thema und auch mit diesem Weinbauthema aufgewachsen und hat sich sehr interessiert dafür. Also hat immer mitgeholfen beim Opa. Und im Gegensatz zu seinem Papa hat er dann gesagt, eigentlich darf man das voll taugen. Und nach ein paar Praktika, weil er hat dann natürlich schon mal schauen müssen, ob das auch richtig im Weinbaubetrieb und nicht nur beim Opa ein bisschen mithelfen, was für ihn ist. Nach ein paar Praktika bei Weinbaubetrieben in der Gegend hat er sich dann wirklich dafür entschieden, das soll jetzt sein Job irgendwann einmal sein. Und recht spontan hat er dann die Entscheidung getroffen, dass er nach Geisenheim geht.
Ah, okay.
Zumindest laut Olympia, mit der ich telefoniert habe, war das so, ja, dann gehe ich halt nach Geisenheim.
Ah, wow.
Ich werde Winzer, passt, das ist das, was alle machen, geh dahin.
Dann machen wir es ein bisschen intensiver.
So ja, halt, genau, ja? Also gleich gescheit.
Ja.
Und in deren Geschichte, also in die Geschichte von der Olympia, steigen wir jetzt gleich direkt ein, weil für sie war der Weg nach Roswag ein bisschen weiter als für den Hannes. Die Olympia ist nämlich aus der griechischen Stadt Thessaloniki.
Das muss ja eigentlich sein. Wenn du Olympia hast, dann musst du auch aus Griechenland kommen, weil alles andere wäre nicht leiwand.
Sicher, so ist es. Olympia aus Thessaloniki. Ihr Papa war im Weinbusiness, aber kein Weinbauer, sondern eher im Vertrieb. Also der war zeitlang Exportmanager von der größten Weinkellerei Griechenlands. So tief drin war er. Mhm. Dementsprechend war das Thema Wein daheim immer omnipräsent. Kannst dir vorstellen, es waren immer Weinleute da. Und die Olympia hat es immer sehr spannend gefunden, dass die da Erwachsenen am Tisch sitzen und verkosten und was denen da alles einfällt zum Wein und auch was das halt für so Atmosphäre war. Ne? Also das war einfach immer cool für sie, immer spannend für sie, faszinierend halt. Die Olympia ist damals auf eine deutsche Schule gegangen in Griechenland und hat dementsprechend sowohl die deutsche als auch die griechische Matura gehabt. Also der ist quasi die Welt offen gestanden, hat eigentlich alles machen können, was sie irgendwie machen wollte. Und es ist halt schon von ihr erwartet worden, dass sie studieren geht, weil das hat man dort so gemacht. Also sie hat gesagt, gerade in Griechenland einfach generell ist es schon so, dass du einmal studieren gehen sollst. Also das ist schon einmal der erste Schritt und dann kannst du überlegen, was du machen willst. Aber als erstes gehst du einmal studieren. Das heißt, das war schon mal so ein bisschen eingegrenzt, was sie da machen kann, genau. Und sie hat gesagt, sie hat sich dann fast ein bisschen unbedarft auch für dieses Weinthema entschieden, weil das hat beim Papa immer cool ausgeschaut. Aber noch gar nicht fix so dieses, sie wird jetzt Landwirtin, sie will Weinbau machen, sondern einmal so dieses Wein.
Das ist irgendwie ein cooles Thema und machen wir mal, weil wir wissen nicht so genau, wohin.
Und dann hat sie sich so ein bisschen umgeschaut, wo man dafür hingehen kann. Und weil Geisenheimer international wirklich einen Spitzenruf auch damals schon gehabt hat, wir sind bei 2007, hat sie sich dann dafür entschieden und sie hat gesagt, das war ein richtig harter Cut. Du bist in Thessaloniki, das ist eine lebendige griechische Großstadt. Und dann geht es 2007 nach Geisenheim in dieses Kaff, wo nur Winzerkinder sind, die sich eh schon alle auskennen, sie auch gegenseitig alle kennen. Natürlich, alle schon wissen, wie das läuft und seitdem sie Renner kennen, halt im Weingarten stehen. Und sie dann halt aus Thessaloniki, sagen wir mal, es war eine andere Welt. Eine sehr, sehr andere Welt. Aber ihr hat es am Schluss gefallen. Es war vielleicht ein wilder Umstieg natürlich, aber sie hat gesagt, letztlich war das natürlich super, super cool. Und das nicht nur, weil sie den Hannes kennengelernt hat, aber auch deswegen.
Naja, wird schon auch nicht so schlecht gewesen sein.
Der war 2 Jahre über ihr und hat da noch den letzten Jahrgang oder einen der letzten Jahrgänge vom Diplom-Ingenieurstudium erwischt gehabt. Und die Olympia war die erste, die im Bachelor-Jahrgang war. Und sie hat gesagt, ja, wir haben uns dann kennengelernt und haben uns schön gefunden und dann waren wir uns eigentlich bei allem einig und dann hat das passt.
Gut, sehr schön. Und das geht's, ne?
Und diese Einigkeit, die zieht sie komplett durch. Also du wirst dieses Wort nur sehr, sehr oft hören in dieser Podcast-Folge. Aber ja, sie hat gesagt, das war perfekt. So gut, passt. Sehr süß, gell, das Ganze. Der Hannes hat dann während des Studiums immer bei der Lese in Südafrika geholfen, in die Wintermonate, beziehungsweise dort natürlich in die Sommermonate, für Blue Crane Vineyards. Der war da eigentlich relativ solo. Nein, Janat, gibt es ja nicht mehr.
Ah, ja.
Es gibt Gründe, wieso es das nicht gehört hast und wieso es nicht mehr gibt. Er war da eigentlich schon, also für einen Studenten, sehr, sehr viel Verantwortung gehabt und war verantwortlich für die Weine dort. Die Olympia hat erzählt, das war ein Weingut, das ist von jemandem gekauft worden, der hat nichts mit Wein zu tun gehabt und hat halt die Vorstellung, ein Weingut zu besitzen, sehr romantisch gefunden. Und dementsprechend hat er halt Leute gebraucht, die sie auskennen, weil er hat sich nicht auskennt. Richtig, genau. Und so hat der Hannes halt das Ganze wirklich 4 Jahre lang betreut und ist immer umgeflogen während der Lese und hat dann halt das Ganze erledigt und ist dann wieder zurück.
Okay, das heißt, er war 4 Jahre viel mehr da involviert als wie nur Praktikum quasi, wie man es halt so gern hört.
Ja, schon als Praktikum angefangen haben. Also die Olympia hat das als Praktikum bezeichnet, aber es klingt schon so, als hätte er einfach mehr Aufmerksamkeit da dem Ganzen schenken müssen als nur Praktikant.
Also ich hoffe, er ist auch nicht nur als Praktikant alt, weil es klingt sehr danach, als hätte er sich da ein bisschen mehr Gedanken gemacht, als wie nur Praktikant oder Praktikantin.
Möglicherweise, ja. Also ich habe mit Hannes leider nicht telefoniert, nur mit der Olympia, aber es klingt auf jeden Fall so. Heute gibt es das Weingut, wie schon gesagt, nimmer. Offensichtlich hat das mit der romantischen Vorstellung nicht ganz geklappt. Also der Hannes ist wahrscheinlich irgendwann nicht mehr gekommen und dann hat das Ganze aufhören müssen.
Der hat gesagt erst, ich bin nicht mehr eurer Praktikant und das war vorbei. So war das Zahnbruch und dann ist es draufgekommen, ui, hat vielleicht doch mehr gehackelt als ein Praktikant.
Möglicherweise. Gemeinsam sind die zwei dann auf jeden Fall nur während dem Bachelor von der Olympia für Auslandspraktikum nach Kalifornien gegangen. Und ganz witzig, aber sehr sinnvoll meiner Meinung nach, aus Prinzip haben die beiden immer an unterschiedlichen Weingütern gearbeitet. Also sie haben gesagt, sie möchten niemals am gleichen arbeiten. Ja, klar,
doppelt, ja, super.
Ja, ganz genau. Ja. Sie haben gesagt, du kommst dann heim, jeder berichtet von seinen Erfahrungen, du diskutierst das alles durch, du hast quasi doppelt so viel Erfahrung gesammelt, als wenn du am gleichen Weingut arbeiten würdest. Genau. Ich meine, wir hören immer mal wieder, dass Paare an ein Weingut gehen und das Ganze gemeinsam machen, ist sicher auch schön.
Das verstehe ich aus der Beziehungsebene natürlich auch, wenn ich es auf der arbeitstechnischen Ebene sehe und man denkt, wie kann ich das meiste rausholen? Natürlich macht es Sinn, wenn du an unterschiedliche Weingüter bist und dann auch vielleicht da die Unterschiede siehst und dann entscheiden kannst, was ist für uns dann daheim vielleicht mal spannend.
Und das haben sie wirklich durchgezogen bis zum Schluss. Also bei allen Praktika, die sie irgendwie parallel gemacht haben, haben sie es durchaus am gleichen Ort gemacht, aber immer bei unterschiedlichen Weingütern, unterschiedlich Größe, unterschiedlich Menschen, unterschiedlich Bearbeitungsweise und so weiter und so fort. Ja, also wirklich sehr auseinander. Du wirst es nur sagen, es ist ganz witzig. Auf jeden Fall hat die Olympia in Napa Valley bei Rutherford Hills ihr Praktikum gemacht und der Hannes war bei Chalk Hill in Sonoma. Das gibt es, glaube ich, auch nicht mehr. Also der Hannes hat keinen guten
Headcount.
Ich sehe
ein Muster.
Aber bei dem bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich glaube, mich zu erinnern, dass die Olympia gemeint hat, Chalk Hill gibt es jetzt auch nicht mehr. Vielleicht war es aber auch Rutherford Hills. Das kann schon sein, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall, sie hat gesagt, das war für die Gegend grundsätzlich jetzt keine riesengroßen Weingüter, aber für, wenn du es im europäischen Vergleich siehst, natürlich monströse.
Ja, klar.
Und da war halt das Learning vor allem, wie machst du Weine oder wie führst du einen Betrieb extrem strukturiert, extrem durchgeplant? Du hast halt einfach Weine nach Rezept gemacht, also du hast wirklich einen Zettel gekriegt, da ist drauf gestanden, so, du musst jetzt so und so viel zufügen, dann musst du noch x Stunden abziehen, dann musst du das und das machen, dann wird filtriert und so weiter und so fort. Und zwar wurscht, von welchem Boden das war und wurscht, von welchem Jahr das ist. Also komplett egal, aber Hauptsache es kommt am Schluss dieser Wein dabei raus, weil das ist das, was die Leute erwarten. Also das ist auch was sie halt gesehen hat. Da sind Weine wirklich für die Endkonsumenten gemacht worden. Und was die wollen, haben die gekriegt. Wie auch immer das ausgeschaut hat, das ist einfach so gebaut worden. Und ob das jetzt ein kaltes oder ein warmes Jahr war, war scheißegal, weil das kriegen wir schon so hin.
Ja, genau.
So. Aber sie hat gesagt, das war sehr, sehr spannend, weil sie einerseits so dieses Marketing-Thema natürlich sehr stark mitgekriegt hat, weil das sehr essentiell ist. Na, du baust da halt auf diesem Marketing-Thema auf, wenn du für die Endkunden den Wein machst.
Du musst es auch verkaufen am Schluss,
ja. Das ist ganz genau.
Also noch mehr als sonst.
Noch mehr als sonst. Und die Weine sind halt, wie schon gesagt, dieses Basis-Terroir, dieses Thema Terroir war da einfach nicht gegeben. Und wenn, dann halt als Marketingzweck. Und
ja, sonst das nicht Wort ist vielleicht viel. Auf der Website gestanden, aber das war es dann. Ne?
Ganz genau. Und das ist halt sehr, sehr konträr zu dem, was Hannes und Olympia halt machen. Aber sie hat gesagt, das war extrem spannend. Hat sehr, sehr cool gefunden.
Ja, ich glaube, dass das als Erfahrung schon sehr, sehr interessant sein kann. Gerade dieses strukturiert und wie strukturiert kann es werden.
Ja.
Du musst das ja nicht zu 100% übernehmen, aber du siehst schon mal, okay, wenn man gewisse Prozesse einfach in eine gewisse Struktur gießen wollen oder müssen, weiß ich, wie ich es mache.
Und das hat sie auch gemeint. Ne? Du hast halt dieses sehr, sehr, sehr strukturierte Arbeiten, das du zumindest einmal als Basis für deine zukünftigen Sachen nehmen kannst. Ob es dann immer funktioniert, ob es nur immer diese Struktur erhalten kannst in irgendeiner Form. Wahrscheinlich ist es nicht möglich, weil du flexibler sein musst.
Ja, und vielleicht willst du auch ausbrechen immer wieder aus dieser Struktur, aber das ist trotzdem einmal so ein Grundding, wo du weißt, okay, gut, wenn ich alles so mache, weiß ich mal, das funktioniert und da kommt halt was raus. Ja. Dann kann ich sagen, da brich ich aus und da brich ich aus und da brich ich aus. Ne?
Ja. Nachdem die Olympia dann ihren Bachelor in Geisenheim fertig gemacht hat, sind die zwei dann nach Montpellier gegangen. Für einen Master. Ja. Die Olympia hat dort eh einen internationalen Master gemacht. Der Hannes ist einfach mitgekommen, weil der hat ja schon sein Diplom-Ingenieur gehabt. Ganz genau, ja. Du brauchst eigentlich keinen Master hinten dran mehr machen. Der hat währenddessen brav gearbeitet. Und die zwei haben sich in Montpellier eigentlich sehr, sehr wohl gefühlt, hat die Olympia erzählt. Weil Montpellier ist so, entweder die Leute lieben es oder die Leute mögen es gar nicht. Mhm. Also du hörst das immer mal wieder, ne? Mhm. Und die zwei haben es extrem mögen, haben das extrem, extrem cool gefunden, auch die Uni und so weiter. Und die beiden haben wieder an unterschiedlichen Weingütern gearbeitet. Der Hannes, wie schon gesagt, längerfristig und die Olympia auch für ein Praktikum. Aber halt am Nachbardorf quasi dann. Die waren in Montpellier und die Olympia hat gesagt, vor allem für sie ist das Praktikum sehr, sehr stark hängen geblieben. Und zwar war das beim Sylvain von der Domaine du Pillac und das war extrem bereichernd, sagt sie. Der hat schon seit einiger Zeit biodynamisch gearbeitet zu dem Zeitpunkt, wie sie hinkommen ist. Zu ihm hat das alles von, ich glaube, von Null aufgebaut oder zumindest stark aufgebaut, dieses Weingut. Und hat sehr überlegt gearbeitet, natürlich was komplett anderes als das, was vorher war, was sie vorher an Praktikern gesehen hat. Aber extrem spannend. Und der Hannes war währenddessen an einem ganz konventionellen Weingut, wo die Olympia hat das so formuliert, wo sie der Besitzer oder der Winzer ein bisschen verrennt gehabt hat. Wo es halt so von dem, wie es der Hannes machen wollen würde, nicht wirklich was gegangen ist. Aber auch das war interessant zu sehen natürlich, so ein bisschen, was will ich nicht machen.
Und wie kann man da vielleicht auch wieder rauskommen davor, welche, ja, oder wie weit kann man sich verrennen? Ja,
genau. Aber wie gesagt, für sich selber war das Du Pillac sehr, sehr, sehr spannend und sehr, sehr schön.
Wo sind wir da zeitlich?
Da sind wir, warte mal, lass mich rechnen. Wir haben 2007 angefangen, ja, also 4 Jahre 2010, Bachelor, 2011.
Ja, okay. Genau.
Und das Thema Bio-Weinbau ist dann natürlich nicht nur für Olympia und Hannes zu dem Zeitpunkt spannend gewesen, sondern schon auch davor. Da erzähle ich da später noch eine ganz lange Geschichte zu dem Thema einerseits Biodynamie und Bio-Weinbau, wie sie dazu gekommen sind. Die zwei waren jedenfalls dann nur das letzte halbe Jahr vom Master von der Olympia in Udine, in Oberitalien, weil die Uni dort auf Öko-Weinbau spezialisiert ist. Und bei diesem internationalen Master, den du machst, hast du immer 2 Stationen, wo du sein kannst. Entweder du bist ein Jahr in Montpellier und dann ein Jahr woanders oder du machst auch noch ein Jahr und ein halbes Jahr oder sowas in die Richtung.
Okay, das heißt, du kannst und, ein bisschen so richten, wie du willst.
Und die Unis sind immer ein bisschen spezialisiert auf irgendwelche Sachen und Udine ist eben wirklich spezialisiert auf, sie hat gesagt, Öko-Weinbau, Bio-Weinbau, diese ganzen Themen. Cool. Und alleine schon deswegen wollte ich da unbedingt nochmal hingehen. Ich hatte es aber recht auch, dass ich gesagt, Udine war eigentlich sehr, sehr cute. Du hast einerseits so schon diesen Bergeinfluss, ne? Du bist sehr, sehr schnell in die Berge, du kannst sehr schnell wandern gehen, Bergkast kommt von da oben aber. Aber du hast andererseits wirklich dieses Mediterrane, du bist in einer Stunde in Triest, du bist in weniger als einer Stunde am Meer. Es ist schon echt schön und sie waren extrem viel unterwegs. Also sie hat nicht gearbeitet in Oberitalien, aber sie war sehr viel im Collio unterwegs, sie war sehr viel in Friuli unterwegs. Und dann haben wir natürlich darüber ein bisschen quatschen müssen, weil das kennen wir mittlerweile auch schon ganz gut. Und sie hat gesagt, die hat das sehr, sehr taugt. Du kannst natürlich auch wieder viel mitnehmen. Und jetzt ist die Uni vorbei. Ne? Wir haben insgesamt ganz genau 2 Jahre Master erledigt. Wie geht das Ganze weiter? Bei Olympia und Hannes ist diese gemeinsame Idee über die Jahre hinweg gereift, eventuell einmal was gemeinsam zu machen, für sich wirklich. Und mit immer mehr Erfahrung ist dann auch immer mehr rausgekommen, was können sie sich vorstellen und was können sie sich gar nicht vorstellen. Der Hannes hat die Olympia dann schon irgendwann einmal mitgenommen nach Württemberg, natürlich. So ein bisschen Familie kennenlernen, Ort kennenlernen, wo er her ist, wie man das halt tut am Anfang von Beziehungen. Und dann sind sie halt immer mal wieder hingefahren. Und die Olympia hat gesagt, sie hat das landschaftlich schon immer sehr, sehr schön gefunden. Den Fluss, diese terrassierten Amphitheater aus Weinreben. Das kannst du dir ein bisschen vorstellen, wie fast wie die Wachau, wenn du da reinfährst, wenn du ein paar von diesen Videos anschaust. Ein bisschen weniger hoch wahrscheinlich, halt, du hast wirklich hart
aber terrassiert. Aber das schon viele Terrassenlagen, das haben wir immer wieder mal gehört.
Ja. Viel Natur, wenig Industrie, also sie hat gesagt, sie hat das sehr, sehr sympathisch gefunden. Und der Hannes hat wohl schon im Hinterkopf gehabt, dass diese Gegend grundsätzlich Potenzial haben müsste.
Ja.
Und nur wegen dieses Genossenschaftsthemas, das halt so allgegenwärtig ist, dieses Potenzial nicht ausgeschöpft wird. Und weil dort zumindest dann nur dieser alte Hof war und so ein bisschen die alten Geräte und so weiter und ein bisschen Rebfläche, haben sie die beiden dann wirklich ernsthaft überlegt, ob sie nicht dort anfangen wollen mit ihrem gemeinsamen Projekt. Und als nächsten Schritt haben sie aber nicht gesagt, okay, passt, wir starten jetzt los. Und als nächsten Schritt haben sie gesagt, was bietet sie da am ehesten an, dass man macht? Okay, passt, Lemberger, wo lernen wir, wie Lemberger funktioniert?
Oh, okay, sie haben nochmal einen Zwischenschritt eingesetzt und haben gesagt, okay, passt, bevor wir da jetzt zum Experimentieren anfangen, müssen wir eigentlich einmal die Rebsorte, um das dann hauptsächlich gehen wird, weil das ist halt das, was das da Lemberger am meisten wächst und da herkehrt quasi.
Das sind ja die öderen Reben und so weiter.
Ja, das müssen wir jetzt erst einmal checken. Schlau, das heißt Eisenberg.
Nein, nicht ganz Eisenberg, aber Österreich.
Ah, okay.
Indeed Österreich. Eisenberg war sicher auch gut gewesen, aber wir sind zumindest in Österreich für den Blaufränkisch. 2013 sind die zwei für eine Lese nach Österreich gegangen, also für so ein halbes Jahr ungefähr. Und während der Hannes bei der Dorli Mur war,
oh, Spitzenberg.
Und für den, ja, ganz genau, und für den Jahrgang verantwortlich war. 2013 ist ein Hanneser Jahrgang. Oh. Just so you know, wenn du mal einen 2013er von der Dorli kriegst, dann ist es das.
Schau mal.
Und die Olympia ist beim Klaus Preisinger gelandet.
Oh, okay, Klaus, ja gut. Macht auch Sinn.
Ja,
du hast ein bisschen mehr diesen Naturweincharakter da schon drin.
Genau.
Und Klaus natürlich gerade zu der Zeit sehr, sehr spannend.
Ja.
Bewegt sich gerade viel.
Da hat sie extrem
super,
viel da.
Ja.
Und sie hat gesagt, das war wieder sehr, sehr cool. Und du siehst wieder sehr konträre Weingüter.
Ja, voll.
Ich finde das so super, dass sie da nicht sagen, ah, dann machen wir zwar die sehr ähnliche Sachen machen, sondern komplett, also nicht komplett, aber halt sehr stark konträr.
Naja, doch. Und gerade zu der Zeit ist das
stimmt,
tatsächlich
das nur dazu,
komplett,
2013
komplett 2014. Unterschiedlich. Nein, man natürlich, kann, du kannst jetzt argumentieren, dass Klaus Preisinger vielleicht damals noch ein bisschen anders gearbeitet hat, gerade mit Blaufränkisch und so. Aber also da war trotzdem da,
immer,
da ist auch der Einfluss Nieport sicher noch stärker
über
gewesen.
Über den sprechen wir nachher.
Ja, genau. Also das ist schon, das sind wirklich zwei Welten.
Yep.
Das ist cool. Aber
absolut.
Gescheit. Ja.
Finde ich auch super gescheit. Und wieder sehr, sehr viel gelernt bei der ganzen Sache. 2014 war es dann aber soweit. Nach dem Österreich-Ausflug ist es dann wirklich zurück nach Rossau gegangen. Und der erste Jahrgang war dann eher nur so ein bisschen teils provisorisch. Ne? Also mit einer alten Pumpe und mit dem verfügbaren Zeug vom Opa haben sie das Ganze mal bewältigt. Insgesamt waren es am Anfang eben dieser halbe Hektar. Plus halt, dann haben sie immer dazu genommen, wenn irgendwas zum Dazunehmen war. Heute sind wir bei 4 Hektar, falls du dich fragst. Und das
okay,
passt jetzt
ja,
auch wunderbar. Und natürlich war die gesamte Dorfgemeinschaft in Aufruhr, weil das ist ein wirklich kleines Dorf, genauso wie du dir das vorstellst. Und die haben natürlich nicht gewusst, was die Jungen da jetzt vorhaben.
Da?
Die dann da selber so abfüllen. Ganz komisch.
Die bringen schon zur Genossenschaft, oder?
Dürfen die das überhaupt
behalten? Die werden ja nicht. Ja, höllischer Gott.
Hat da keiner was gesagt.
Ja, also da muss ich irgendwie einmal was sagen.
Aber stopp. Sie haben von Anfang an biodynamisch gearbeitet. Kannst du dir vorstellen, wie die Weingärten ausgeschaut haben? Meine Güte.
Uiuiui, ja gut, also mutig.
Absolut mutig, großer Aufräumdorf natürlich. Aber ein großer Vorteil von Hannes und Olympia zieht sich wie ein roter Faden durch diese ganze Geschichte. Sie waren sich komplett einig in ihrer Idee, wie der Wein sein soll und wie sie dieses Weingut führen wollen und wie sie arbeiten wollen. Und die Olympia hat gesagt, so haben sie es geschafft, dass sie sich wirklich gegenseitig motivieren. Weil wenn du jedes einzelne Detail bis am Schluss ausdiskutieren musst, dann verlierst manchmal schon während dieser ganzen Diskutierarbeit die Lust auf diese ganze Sache. Und wenn du irgendwo sitzt und sagst, okay, passt, so und so und so wenn wir das machen, das taugt uns beiden 100%ig, dann
ja,
kannst du die
super,
ganze
ja.
Arbeit einstecken in die Arbeit.
Ja, wir rennen beide in selbe Richtung, das ist natürlich top. Ja.
Und das spart einfach sehr viel, ist schon sehr viel Zeit und Nerven, hat die Olympia gesagt. Jetzt wirst du bestimmt wissen, woher dieser Weingutsname eigentlich kommt.
Ja, natürlich.
Ja. Die Olympia hat erzählt, das war echt nicht einfach mit diesem Namen, also mit dieser Namensfindung. Sie waren quasi bei Null, es hat kein Weingut davor gegeben, das heißt, sie haben eigentlich in alle Richtungen gehen können. Sie haben kurz überlegt, ob es auf irgendwas Griechisches oder Altgriechisches gehen soll, aber das war dann fast ein bisschen zu wild für dieses
cheesy,
Dorf
ja.
in Rossberg.
Ja, ja.
Natürlich kannst du dann auch auf die Nachnamen gehen, aber auch das war so ein bisschen schwierig, weil wir haben Samara und Hoffmann. Ich habe gesagt, nice, aber schwierig als ganzer Weingutsname.
Das eine, da denkst du, okay, das klingt halt schon griechisch quasi wiederum. Das hilft wahrscheinlich auch nichts, wenn du das jetzt, also auch marketingtechnisch, wenn du das jetzt irgendwie mit einem griechischen Namen kennst, ja wieder der Endkonsument nicht aus, wo das her ist.
Genau.
Und Hoffmann, ja, noch mehr Weingüter, die so hassen oder so. Das ist halt so schon ein sehr deutscher Name wiederum.
Hundertprozentig. Und außerdem haben sie gesagt, es sollte eigentlich nicht um ehrenen Nachnamen da jetzt gehen. Das bringt eigentlich gar nichts. Es sollte eher um die Weine gehen. Es sollte eher vielleicht um die Gegend gehen. Vielleicht kann man irgendwas in die Richtung machen. Aber dann haben sie da auch nicht besonders viel gefunden, was irgendwie wirklich passend ging, was nicht irgendwer anderer schon gemacht hat auf der einen Seite oder was nicht ultra cheesy ist. Und sie hat gesagt, eines Abends sind sie dann zusammengesessen mit den Eltern und den Schwiegereltern. Die waren gerade alle auf dem Haufen. Und dann reden sie im Normalfall Englisch, wenn das passiert. Und sind halt so Themen durchgegangen, die sie quasi definieren und einerseits so ein bisschen auf dieses Thema Einigkeit kommen, ne? Weil das ist halt wirklich was, das
zeichnet sie aus.
Das zeichnet sie aus. Und dieses Thema Einigkeit ist dann aufgeworfen worden und das zieht sich ja wie so ein roter Faden durch die Geschichte, hat, ich glaube, der Hannes gesagt. Und hat das halt auf Deutsch gesagt, dieses
feels like ein roter Faden. Du kannst nicht übersetzen, das roter Faden gescheit. Ja.
Und dann hat der Hannes nur überlegt, was jetzt roter Faden auf Englisch heißen soll und die Olympia hat überlegt, was roter Faden auf griechisch heißen können, damit sie ihre Eltern halt übersetzt.
Ja.
Und währenddessen hat der Papa von der Olympia gesagt, hey, roter Faden, das gefällt mir. Und einfach auf Deutsch. Okay. Das ist ein schönes Wort. Dementsprechend ist das jetzt auch zusammengeschrieben. Cool. Jetzt weißt du, woher das kommt.
Verstehe.
Sie haben natürlich dann ein bisschen hin und her überlegt, aber haben dann gesagt, weißt du was, nehmen wir mal roter Faden. Das gefällt uns eigentlich. Es ist auch was, was da hängen bleibt, finde ich.
Ich finde auch. Ich
und auch, nur dazu, das ist zusammengeschrieben, aber so, hä?
Ja, genau, da überlegst du nochmal. Ja, genau. Gleichzeitig kennst du halt diese Phrase, roter Faden, einen roten Faden, der sich durchzieht. Und das ist auch, was ausschließlich positiv eigentlich konnotiert ist. Also,
komplett.
Macht voll Sinn.
Cool. Ja, dementsprechend sind sie bei dem hängen geblieben. Also du hörst auch so, das war gar nicht so ein Aha-Moment, so dieses, ah, das muss es jetzt sein, aber es war einfach so ein im Gespräch entstehen eher. Heute sind das, wie schon gesagt, um die 4 Hektar Rebfläche beim Weingut Roter Faden. Und die Hälfte davon ist wirklich Lemberger. Und der Rest ist Riesling, ein bisschen Pinot Noir haben sie noch. Und dann gibt es ein bisschen Spaßprojekte, so wie halt den Trollinger zum Beispiel, den wir kennengelernt haben. Der Lemberger Fokus ist ganz klar gewesen, wie schon gesagt, von Anfang an. Von den 30 Hektar Rebfläche im Dorf sind 2/3 ausschließlich Lemberger.
Okay, so
und
arg.
Die Genossenschaft heißt Lemberger Land. So
arg. Die werden wahrscheinlich auch kein Blaufränkisch machen.
Die machen mit Sicherheit kein Blaufränkisch, so wie du das vorstellst.
Ei, ei, ei.
Mehr als die Hälfte von der Fläche von Hannes und Olympia sind nur in reiner Handarbeit zu bewirtschaften. Also wirklich dieses ganz arg terrassierte, wo du halt nur mit der Hand spritzen gehen kannst. Und sonst nichts, also mit der Rückenspritze. Wie schon gesagt, steht da vor die Wachau, so ungefähr. Nur der Untergrund ist ein anderer. Und zwar hast du blauen Muschelkalk. Schaut ein bisschen aus wie Schiefer, wenn du ihn rausgrabst am Anfang, ist aber viel weniger brüchig. Also ist viel härter, ist ein bisschen robuster halt, bricht nicht so schnell, ist wärmer und ist auch mineralreicher. Und ich finde, du spürst halt dieses ganze Kalkige total in diesen Weinen drinnen.
Komplett. Ich finde, das spürst, also bei dem 19er spürst du das mehr als wie die Rebsorten.
Stimmt,
aber gefühlt.
Da wird sich hoffentlich die Olympia wirklich freuen, dass du das gesagt hast, weil das ist wichtig für sie, dieses Auszuarbeiten.
Das geht ja. Also, das finde ich ist da schon sehr, sehr gelungen, weil auch wenn du die nebeneinander anschaust, das ist dann trotzdem nochmal ein bisschen eine andere Ausprägung, aber diese Kalkigkeit, die
bei
bleibt da halt
sichtbar.
Bei beiden sofort.
Ja.
Und am Gaumen nochmal intensiviert. In der Nase denkst du schon, okay, gut, muss eigentlich von den Anklängen her in Richtung Kalk gehen.
Ja.
Und am Gaumen
komplett.
Ist das halt hundertprozentig da. Ja.
Ja, komplett. Und dass sich der Lemberger seine Stellung da auch wirklich so verdient hat, das war klar, wie sie das erste Mal dann Trauben geerntet haben und die gekostet haben und gesagt haben, Alter, der wird da richtig gut offensichtlich. Ja. Wir bleiben auf jeden Fall dabei. Weil am Anfang musst du mal schauen, was tun denn die Trauben, was tun denn die Reben, wie funktioniert denn das fürs erste Jahr? Und sie hat gesagt, das war so schön, was da an Lemberger Material reingekommen ist, das gewusst haben, okay, passt, dem verschreiben wir uns jetzt auch wirklich und die Rebsorte wollen wir wirklich pushen. Das ist schon wichtig für sie.
Das sind sehr ein bisschen ein Risiko gegangen eigentlich mit natürlich einem schlauen Move, dass ich sage, ich schaue mir zuerst Blaufränkisch an, aber auf der anderen Seite natürlich auch ein Risiko, dass ich damit eingehen, weil wenn dann mein erstes Experiment mit Lemberger halt dann nicht ganz so rennt, wie ich erhofft habe und das vielleicht doch einfach nur da überall ist, weil es halt
weil's leicht geht viel oder so,
tragt, was auch immer, war das halt bitter gewesen.
Yes.
Aber gut, ist aufgegangen.
Ist aufgegangen. Sie hat gemeint, ob wir das nur erleben werden, dass Lemberger, nicht Blaufränkisch, sondern Lemberger jemals en vogue ist, da ist sie sich nicht ganz sicher. Sie werden es auf jeden Fall pushen. Und sie hat gesagt, vielleicht sitzen der Hannes und ich dann in der Pension auf irgendeiner griechischen Insel und dann will jeder über Lemberger dringen. Vielleicht ist es dann soweit. Bis dahin, mal schauen.
Ich befürchte nicht einmal, dass jeder irgendwo überall Blaufränkisch trinken will. Also, es wird mit Lemberger noch ein dicken,
nur schwieriger. Sie hat gesagt, wenn wir es leichter haben wollen würden, müsste man einfach Blaufränkisch draufschreiben. Das war schon mal easier, weil Lemberger ist echt nicht das, was die Leute einfach so kaufen. Das hat viel Erklärungsbedarf.
Ja, sicher.
Gerade in Deutschland greift man viel, viel schneller zu Pinot.
Naja, viel schneller. Ist halt das, was du an Rot in Deutschland hast.
Ja.
Im Endeffekt sagst du halt Spätburgunder, ja passt. Aber Lemberger ist halt dann schon wirklich... Da muss ich schon tief in die Trickkiste greifen quasi. Ja.
Yep.
Ja.
So ist es. Das wissen sie aber, das ist einfach so. Akzeptiert das ihre Challenge.
Wie gesagt, die haben 4 Hektar und machen halt einfach geiles Zeug.
Yes.
Das ist jetzt auch nicht das, wo die ganze Welt Lemberger schreien sollte, weil das werden sie mit einer 4 Hektar oder 2 Hektar Lemberger dann auch nicht abdecken.
Nicht ganz, nein. Aber gut, reden wir mal ein bisschen über diesen Wein da jetzt.
Bitte.
Es gibt bei Hannes und Olympia, wie am Anfang schon ganz kurz diskutiert, 2 Qualitätsstufen. Einerseits eben den Riesling von Erna, den Lemberger von Erna und den Pinot von Erna und andererseits die Lage Endschleife, beziehungsweise eigentlich sind es zwei Lagen Endschleife. Es sind nämlich die ödesten Terrassen, die sie haben. Es sind zwei Flussschleifen, wirklich Schleifen, so wie du es vorstellst, amphitheatermäßig. Reben um die 50 Jahre alt. Eins von diesen zwei Schleifendingen hat der Opa schon gehabt. Also den haben sie quasi direkt übernommen. Und die zweite Schleife, die in die Endschleife reinläuft, also dieses zweite Teilchen quasi davon, das haben sie im ersten Jahr, wie sie Wein gemacht haben, dazu gehalten und haben dann ab dem zweiten Jahrgang quasi das auch schon gehabt. Die Trauben von diesen Lagen sind anscheinend nur mal ganz, ganz anders. Also sind kleiner, dichter, auch fester von der Schale her quasi. Und deswegen haben sie gewusst, okay, passt, das wollen wir auf jeden Fall anders verarbeiten, aber das müssen wir anders verarbeiten. Ansonsten müssen wir schauen, wo wir da hinkommen. Und jetzt brauchen wir noch mal ganz kurz eine Side-Story aus Österreich. Jetzt ist es soweit.
Sehr gut.
Beziehungsweise eigentlich aus Portugal, ne?
Ja, klar.
Weil, wie der Hannes bei der Dorli Mur war, war der Dirk Nieportner da. Und der hat den Hannes tatsächlich einmal nach Portugal ausfliegen lassen, um ihm zu zeigen, wie er gern den Spitzerberg gemacht hätte. Das ist die Toplage von Weingut Dorli Mur.
Yes.
Und genau diese Methode hat dann der Hannes im Jahr drauf auch auf die Endschleife angewandt.
Oh.
Ja, genau.
Die Nieport-Methode.
Die Nieport-Methode oder die Portugal-Methode, ich weiß nicht, wie wir es nennen sollen.
Auf jeden Fall die Nieport-Methode, ganz, ganz klar.
Und zwar erzählt er jetzt ganz genau, was das ist. Vor der Gärung werden die Trauben nämlich extrem zerstampft. Also wirklich 2-3 Stunden lang, so bis die Suppen steht, hat die Olympia gesagt. Wirklich, wirklich, wirklich arg einmeischen. Nicht nur so ein bisschen andrücken, so zart oder sowas in Richtung, sondern richtig hart einmeischen. So. Dann steht es, ein Tag, vielleicht maximal 2 Tage, bis das Ganze langsam zu gären beginnt, also sobald ein bisschen Wärme da ist.
Ja.
Und dann wird sofort abgepresst. Dementsprechend haben wir 1 bis 2 Tage Meisterstandzeit maximal, dafür aber ganz, ganz arg eingemeischt.
Ja.
Und das ist der portugiesische, der Nieport-Trick sozusagen.
Der Nieport-Trick. Das klingt so nach Enkeltrick.
Ja, ein bisschen.
Mach mal so ein.
Als Hannes und Olympia das dann über die Tage hinweg in diesem Jahr 2014 im Fass beobachtet haben, weil einfach mal, das haben sie einfach mit der Endschleife probiert, das wollten sie testen. Das hat dem Hannes beim letzten Jahr beim Spitzerberg gut gefallen. Er hat gesagt, er wäre eigentlich prädestiniert für diese sehr dickschaligen kleinen Beeren, weil du dann halt nicht diese ganz arge Auslagerung hast, nicht dieses Tannin, das die komplett erschlagt. Das ist stilistisch nicht ganz das gewesen, was sie da jetzt haben wollten. Dementsprechend geschaut, wie funktioniert das jetzt? Hat das ordentlich funktioniert? Du weißt das ja nicht. Du weißt nicht, ob das dann wirklich eins zu eins so umsetzbar ist. Und die Stimmung war sehr, sehr mies, relativ schnell. Das Fass hat so arg gestunken, also es war so reduktiv, dass sie sich schon gedacht haben, oh shit, das war's jetzt. Haben wir halt Lehrgeld bezahlt. Erstes Jahr kann nicht alles funktionieren. Und müssen wir halt andere Methode finden nächstes Jahr. Und im Frühling war dann irgendwann einmal alles anders. Zum Glück. Die Reduktion war dann weg. Und das Teil war richtig, richtig schön. Also es hat einen Extremtag. Das hat auch diese Finesse gehabt, was sie so ein bisschen gesucht haben. Feiner Gerbstoff, nichts ultra Brutales, nichts ultra Rustikales auch. Genau das, was sie sich vorgestellt haben. Plus, es hat nicht mehr gefällt. Und dann waren sie halt ultra happy damit. Und haben sie gedacht, okay, gut, das hat einfach Zeit gebraucht, super Learning fürs erste Jahr schon. Und jetzt wird die Endschleife einfach konsequent vor April oder Mai nicht probiert. Damit sie nicht Angst kriegen.
Sehr gut.
Weil es hat bis jetzt nur jedes einzelne Mal hingehauen, aber jetzt wird es einfach nicht mehr probiert davor. Weil sie wissen, dass sonst sind wir wieder.
Bevor die Redaktion umhaut, lassen wir es einfach liegen. Okay.
Genau das. Preislich sind wir da bei irgendwo zwischen 30 und 35 Euro.
Ja.
Und der Und der aktuelle Jahrgang 22 kommt jetzt dann frisch bei den ganzen Händlerinnen und Händlern hin. 20 ist aber ab und zu auch noch zu finden, zum Beispiel Off-Grid in Stuttgart, bei Vino Nodo in Wien oder bei Vinikultur. Und die Weinhalle hat tatsächlich in 19 auch noch.
Oh,
gut. Erzähl mal, was du vom 19er hältst.
Mir gefällt das extrem gut. Also ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Ausprägung von tatsächlich Lemberger, weil ich finde, das ist sehr eigenständig.
Ja.
Und das macht halt einfach richtig Gaude, weil es einfach diese Feinheit hat, eben dieses Tannin nicht überfordert, diese Eleganz hat, deswegen die auch ein bisschen in Richtung Pinot treibt, aber halt sie trotzdem nicht ganz ausgeht und das ist sehr, sehr schön. Und diese Kreidigkeit ist halt einfach richtig, richtig stark.
Jupp.
Gefällt mir schon gut. Schönes Ding. Ich bin da irgendwo bei einer 9,4 in die Richtung, also das ist schon ein richtig, richtig schönes Ding. Und
steige ich mit ein. Gefällt mir gut. Ich bin bei einer 9,4 bis 9,5. Das gefällt mir schon echt super.
Ja, ist super, ja. Schönes Ding.
Voll. Und ich finde es halt sehr, sehr cool, erstens einmal wieder andere Ausprägungen der Rebsorte zu sehen. Es ist immer wieder spannend, was da alles außergeht, aber was du nicht automatisch erwarten würdest, wie du ganz am Anfang schon gesagt hast.
Mir
sehr eigenständig,
da,
sehr schön.
Ja, mir gefällt da sogar 19 besser als 20, muss ich auch ehrlicherweise
deswegen
sagen.
Deswegen hast du 19 also, als Hauptklasse.
Das finde ich ist nochmal ein Ticken, also dem tut diese bisschen Wärme da tatsächlich gut, und wobei die ja nicht rauskommt in Wirklichkeit. Also das, du merkst schon, dass die Frucht ein bisschen reifer ist natürlich, aber das ist ja trotzdem nicht warm in sich. Ja.
Ich finde auch dieses, also der 19er ist sehr, sehr klar mit dieser extrem cleanen, sehr, sehr kurzen Maischestand gemacht.
Ja.
Bei 20 war ein bisschen mehr dabei und dementsprechend, also genau so sind sie auch strukturiert und auch von der Aromenstruktur, finde ich. Also es ist sehr, sehr gut erklärbar, wieso der eine so ist und der andere so ist. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass der 19er genauso klar dasteht, wie er halt dasteht.
Eben, das ist so diese glasklare Frucht, die da am Anfang einmal daherkommt und dann die ganzen anderen Aromen, die sich da harmonisch einfügen, das taugt mir richtig. Ja. Schön.
Wunderbar. Einigkeit ist, wie schon erwähnt, auch im Bereich der Arbeitsweise am Weingut ganz, ganz stark dabei gewesen. Von Anfang an haben die beiden biodynamisch gearbeitet und das machen sie auch heute noch. Und damit das gesagt sei, der Hannes hat schon während dem Studium in Geisenheim ganz stark Kontakt zu dem Thema gehabt, weil er beim Georg Meissner geschrieben hat, seine Diplomarbeit.
Oh.
Ja, also kannst du dir vorstellen, wie intensiv das ist.
Ich wollte nämlich gerade fragen, wie das gegangen ist, dass er da, was hast du gesagt, 2007 hat er, nein, 2007 war er schon fast fertig, ne? Da hat die Olympia angefangen.
Genau, 2 Jahre davor, 2005 hat er angefangen.
Ja, und da schon irgendwie in diesem Spannungsfeld 2005, 2007 mit Biodynamit zu tun haben, da ist Meissner. Das ja schon sehr, sehr früh. Ja. Aber Georg Meissner macht natürlich Sinn. Ne?
Genau, genau. Also er hat wirklich bei dem die Diplomarbeit geschrieben und ist seitdem sehr, sehr stark in diesem Thema drinnen gewesen. Außerdem, heute arbeiten die beiden für den Demeter-Verband. Richtig spannend. Also alleine über diese Themen, die wir da ganz kurz andiskutiert haben, können wir 2 Folgen machen. Sie sind seit 2018 im Übrigen zertifiziert. Am Anfang haben es, wie so viele, gemeint, brauchen wir nicht, wir tun es eh.
Ja, ja, während die Leute, die kommen ja eh alle zu uns und schauen sich das an.
War nicht so dringend geplant. Aber sie hat gesagt, wenn du dann schon für den Demeter-Verband arbeitest, das ist relativ parallel dann gerannt, ne? Dann denkst du irgendwann, naja, war schon nicht schlecht, ein bisschen zertifizieren lassen, war schon ganz gut eigentlich. Und dann haben sie halt relativ bald damit angefangen mit der Zertifizierung und seit 2018 sind sie eben zertifiziert. Und während der Hannes Demeter-Berater für Weinbau in ganz Deutschland ist, also dafür immer dumm kommt, natürlich auch wieder viel Infos sammelt.
Die Beratungsgeschichte. Okay.
Richtig, koordiniert die Olympia Forschungsprojekte für den Verband. Sie hat gesagt, sie hat immer ganz gerne promoviert und das ist so ein bisschen ein Ersatz dafür.
Ah ja.
So Wahnsinn, die Frau. Extrem spannend. Also wie schon gesagt, damit kann man wirklich auch voll gefühlen, was sie da alles erzählt hat. Nur ein paar Auszüge, damit du ein bisschen was raushörst aus dem, wo sie gerade forscht und was sie gerade organisiert. Sie ist quasi das Bindeglied zwischen Praxis und Forschung. Und je nachdem, von welcher Seite eine Anfrage kommt, muss sie mit der einen oder anderen Seite koordinieren. Entweder es kommt die Anfrage von Seiten der WinzerInnen. Die bringen dann Ideen, Versuche, alles Mögliche zu ihr. Und sie muss dann dafür Forschungsgelder und TeilnehmerInnen finden. Natürlich immer im Rahmen des Demeter-Verbandes zuerst und dann gehst du darüber hinaus.
Ja.
Oder es kommt eben von Ministeriumsseite ein Thema und der wird dann gefördert und soll erforscht werden und dann muss eben sie im Form, also eben im Rahmen des Demeter-Verbandes schauen, wie können wir das umsetzen.
Das machen, ja.
Genau, mit wem können wir da arbeiten, welche Winzerinnen und Winzer. Und dann muss sie da eben koordinieren, schauen, okay, passt, mit wem können wir das machen. Dann fertigt sie die ganzen Projektskizzen an, plant, koordiniert, oft über lange Zeiträume hinweg. Also das kannst du wirklich anstrengend vorstellen natürlich. Unter anderem, ich liste jetzt die ganzen Projekte noch ganz, ganz, ganz kurz auf. Ansonsten, wie schon gesagt, haben wir da 2 Stunden Folgen. Unter anderem hat es in den aktuellen Jahren PIWI-Projekte gehabt. Unter anderem angestoßen von Andreas Schumann von Odenstal. Ja. Der ist hergekommen und hat gesagt, schau, eigentlich müsste man da mal schauen, was wir da tun können, PIWI-technisch.
Sehr, sehr gut.
Und zwar nicht nur, dass es PIWI-Rebsorten gibt, sondern auch schauen, erstens einmal, wie langfristig funktioniert das Ganze? Welche funktionieren wirklich bei uns in Deutschland? In welchen Regionen funktionieren welche Rebsorten besser? Und gängern die dann nach 20 Jahren ein oder nicht?
Ja, weil und gefüllt wird das ja alles einfach einmal ausgestrahlt.
Und genau. Und gibt es weitere Kreuzungen, die man anstreben kann? Und so weiter und so fort. Also all diese Sachen. Dann Versuche zur Schafbeweidung. Vitiforst natürlich, ganz klar. Dann gibt es das Carbovino-Projekt zum Thema Humusaufbau, dann gibt es Kupferminimierung, dann gibt es Kupfer und wie das zusammenspielt mit der Schafbeweidung. Unendlich viel verschiedene Sachen. Und ja, das macht die Olympia zusätzlich zum 4 Hektar Weingut und Kids.
Nice.
How, I wonder.
Ja, keine
Wahnsinn.
Ahnung.
Aber sie sagt, es geht nur, weil sie und der Hannes ein wirklich gutes Team sind.
Ja.
Sonst kannst du
es
kübeln. Aber sie sagt auch, sie wollen auf jeden Fall so weitermachen. Das ist extrem bereichernd.
Sie wollen das daneben auch weitermachen, weil es taugt dann einfach.
Unbedingt daneben weitermachen. Wir haben ganz kurz diskutiert, was gewesen war, wenn nicht beide einen wirklich erfüllenden Nebenjob gefunden hätten. Dann war es wahrscheinlich so, dass sie einer daheim konzentriert auf das Thema reinkommt und der andere irgendwo noch nebenbei arbeitet.
Ey, weil es sind trotzdem 4 Hektar mit, wie wir ja gehört haben, mit Milton Sidney Curtis und jetzt dann nochmal, diese Erträge sind halt nicht hoch.
Nein, sind
sie
nicht.
Du hast halt da dann alles Terrassenlagen, alte Reben.
Handarbeit, Zeit ohne Ende. Sie sind zu zweit, ab und zu hilft der Schwiegervater.
Ja.
Sagt die Olympia, dem taugt das
nach wie
vor. Dem
taugt das ja klar, der ist halt auf dem,
freut sich in diesem Weinbusiness
wirklich einmal irgendwo und vor allem wahrscheinlich so, wenn sie ihm halbwegs gefreut kann halt mithelfen. Ne? Das heißt, der muss nicht unbedingt dabei kann und sich freuen, wenn er tut.
Ja, sicher.
Das heißt, der kann sich ein bisschen leitern. Nice.
Yep. Aber du bist halt dann trotzdem zu 2¼, 2¾ oder sowas in Richtung, maximal zu 2½.
Ja.
Und dann macht es einmal, ne? Bei den Terrassenlagen und so. Also ich weiß nicht, wo sie ihre Zeit herkriegen, aber irgendwie machen sie das und ich finde es ganz, ganz faszinierend. Und dazu passt auch so dieser Nachsatz, den die Olympia zu diesem Thema noch gesagt hat. Sie sagt, wir sind nicht dogmatisch, aber wir sind durchaus kompromisslos, was diese ganze Bewirtschaftungsweise angeht. Und sie sagt, die Jobs nebenbei helfen dabei, kompromisslos zu sein. Weil wenn du diese Nebenjobs nicht hast, wo du durch die hast du halt ein stabiles Einkommen.
Ja, genau.
Und wenn du diese nicht hast, dann musst du mehr Entscheidungen auf Basis von Cashflow treffen.
Na sicher.
Und das müssen sie so nicht machen. Sie haben so die Möglichkeit, wirklich Entscheidungen zu treffen auf Basis, wie wollen wir diese Weine haben. Und wenn das Ganze mehr Zeit braucht oder länger bei einer sein will,
ja, ist halt so.
Dann ist es einfach so. Und wenn du das nicht hast.
Aktuell ist jetzt 20 und 21 kommt jetzt gerade.
22 kommt gerade.
Ah, 22 kommt, ja.
Genau. Okay. 20 ist jetzt parallel auch noch draußen. Ich glaube, das war einfach ein größerer Jahrgang, ich weiß es nicht. Aber 20 ist auf jeden Fall parallel draußen und 22 kommt jetzt langsam in die Läden. Das wird gerade ausgesandt. Ja, also die Olympia sagt, so weit, so gut, das darf jetzt einmal so weiterlaufen. Cool. 4 Hektar passen, na gut, das taugt dann eigentlich.
Ja gut, ich meine, du kannst nicht groß mehr nehmen, wenn du dann nebenbei,
wenn's nebenbei diese Jobs
jeder
einen willst,
Job hast. Ja.
Genau. Hm. Aber die Olympia hat gesagt, du brauchst mir jetzt gar nicht fragen, ob sie der Betrieb groß rentiert oder nicht. Weil so weit sind wir nicht. Das geht sich noch nicht aus, dass sie da Geldberge reinkommen.
Gefühlt jede Winzerin und Winzer, die wir fragen, nächste Frage.
Ja, genau.
Das ist immer die Standardantwort.
Gut, jetzt braucht man nicht besonders drüber diskutieren. Danke, next.
Frag die Bank.
Genau das. Wenn wir jetzt noch einen Blick in die Zukunft wagen, dann ist einerseits hoffentlich doch irgendwann einmal die Rentabilität am Horizont und ansonsten gibt es natürlich einige Projekte, die am Laufen sind. Gerade haben sie den allerersten Weißburgunder Sekt ausgebracht. 18 Oha. Monate, ja, genau. Das ist eins von den Nebenprojekten. Vermut haben sie auch ausgebracht schon. Also es gibt, die haben noch immer Zeit für Spompanadeln und das ist hochfaszinierend.
Das ist wirklich faszinierend, ja. Ich glaube, sie haben keine Zeit für Schlaf. Weil
ich glaube auch. Ich glaube, geschlafen wird einfach nicht. Stattdessen werden Bäume gepflanzt.
Ach,
das
gut.
Machen sie jedes Jahr.
In der Nacht.
In der Nacht. Schafe kommen hoffentlich auch noch dazu. Also nicht sie selber, sondern da müssen sie mit Schäferinnen und Schäfern nur einen Deal aushandeln. Anscheinend geht es Schäfern in Deutschland sehr, sehr, sehr gut, weil die brauchen diese Flächen gar nicht. Die kriegen nur Geld vom Staat, die haben genug Flächen. So ein Weingarten, okay. Ist nicht so spannend für die Schafe.
Vielleicht geht es den Schafen zu gut. Vielleicht sagen die einfach, Weingarten, nein. Meistens dann ein Steil. Das hassen wir.
Wir müssen so Terrassen aufgehen.
Ja, genau, nein. Ich mag in der Ebene essen.
Also sie hoffen, dass sie irgendwelche Bergschafe finden, die dann bei einer ein bisschen rumklettern. Ziegen gibt es allerdings schon. Vielleicht
aber
sind sie
Ziegen sind ein bisschen
berggeeigneter, ich weiß es nicht.
Gefährlich, glaube ich. Haben wir auch schon gehört, dass die
ja, aber anscheinend
sehr random essen.
Ja, genau. Also ich weiß nicht, ob sie im Weingarten sind, aber auf den Flächen rundherum dürfen
gut,
sie
das
sein.
Haben wir ja schon öfters gehört, ja, genau. Beim Herbert Zillinger und so.
Aber die Schafe dürfen halt in der Theorie dann auch in den Weingarten rein.
Ja,
wie schon gesagt, Schäfer sind ein aktuelles Problem. Nicht Hannes und Olympia, sondern die Schäfer. Und dann haben wir nur dieses Piwi-Thema. Also du siehst, sie ziehen sie natürlich auch für aus den Themen raus, die sie beforschen. Eh klar, würde ich ganz genauso
sicher
machen. Und sie haben jetzt vor, ich weiß gar nicht wann, aber Souvenir Gris ausgepflanzt und hoffentlich gibt es dann nächstes Jahr die erste richtige Ernte. Sie haben dieses Jahr ein bisschen was gelesen und hoffentlich gibt es nächstes Jahr so viel, dass man ein bisschen was draus machen kann. Auch. Und das wichtigste Ziel ist natürlich Lemberger und nebenbei auch so ein bisschen Trollinger groß zu machen. Sehr lobenswert, wie ich finde.
Jawohl, sehr, sehr schön. Schöne Folge, herzlichen Dank. Schöner Wein.
Gerne.
Hat fallen müssen natürlich. Also wie gesagt,
yes.
Ist auf meiner Liste auch schon seit längerer Zeit natürlich, seit ich das auch die ersten paar Mal so im Glas gehabt habe. Aber es auch irgendwie halt auf einer Liste, wo halt viele Sachen stehen. Und ja, es war dann natürlich jetzt der Zeit, dass es kommt, gerade nach diesem Zusatzanstoß. Es war dann bei mir bald auch mal wieder weiter nach oben geschwappt. Es steht schon einen dicken weiter oben wieder. Also war dann bald einmal drankommen als nächste Folge. Schön. Vielen Dank. Geiles Teil. Jupp. Und Lemberger, ja, man muss eine Lanze brechen für Lemberger.
Muss man.
Weil ich meine, wir brechen ständig Lanzen für Blaufränkisch, aber man muss genauso eine für Lemberger brechen. Auch wenn die mache ich es mal unterschiedlicher sind, die Rebsorten, ist halt trotzdem einfach grundsätzlich einmal geil, weil es ist halt trotzdem sehr, sehr nahe verwandtes Rebmaterial, sag ich jetzt mal. Um mich nicht zu sehr in irgendeine Richtung zu setzen hier.
Und damit beenden wir diese Folge.
Yes, damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wir freuen uns immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gern an katie@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Aufpassen, wie immer, die Weintipps bitte nicht an uns beide gleichzeitig senden. Folgt uns auch gern auf Spotify und Apple Podcasts. Wir freuen uns auch sehr über Bewertungen auf den Plattformen. Auf Instagram findet ihr uns auch unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. auf. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.